Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 4. Auf das aller Mund verstopft werde. Teil 2. Daheim unter Feinden. Unendlich langsam fiel die leichte Dämmerung der Sommernacht über die Landschaft. Jenseits des Dorfes Flottlicke leuchtete noch ein gelber Streifen am Himmel. Eine einsame Nachtschwalbe flatterte mit lautlosen Schwingen zwischen den Fichten, schien einen Augenblick in der Luft stillzustehen und war wieder verschwunden. Am Bach ahnte man die Goldflecken der Butterblumen im dunklen Grase. Wie ein großer, schwarzer Ball stand der einsame Mehlbeerbusch über dem grauen Steinhaufen. Weiter oben in der Wiese erhob sich eine einsame Kuh und suchte Schutz unter dem Haselgebüsch. Ihre schweren Tritte in dem Sumpfboden waren der einzige Laut, der das windlose Schweigen brach. Zwischen den schwarzen Wacholderbüschen im Waldrand auf der anderen Seite war Herr Andreas stehen geblieben. Schwarz, schlank und unbeweglich wie sie. In der Hand hielt er den Wacholderknüppel mit der breiten Gabel, den er sich als Spaten geschnitten hatte. Misstrauisch musterte er jedes einzelne von den schwarzen Toren im Dunkel unter den Haselbüschen. Endlich bewegte er sich lautlos die wenigen Schritte über den Hang zu dem steinigen Ried hinunter. Ein letztes Mal sah er sich spähend um. Dann war er bei dem Mehlbeerbusch angelangt und musterte den Boden mit angehaltenem Atem. Hier. Zwei Schritte nach Norden. Gras und Hundedreck hatten sich über den Steinen verfilzt. Aber hier waren sie doch. Bebend zog er sie zur Seite und begann in der feuchten Erde zu wühlen. Weiße Wurzeln kamen heraus, das Erdreich knirschte zwischen wasserblanken Steinen. Er bohrte die Wacholdergabel tiefer hinein, pflügte und wühlte. Mehrfach stieß er auf etwas Hartes, bis er endlich mit seinen nassen und erdigen Fingern die Kanten des Bronzeschreins fühlte. Er ruhte einen Augenblick, horchte, grub aufs Neue, auf den Knien liegend, Erde unter den Nägeln und die zerlumpten Hosen von schmutzigem Wasser durchnässt. Dann lockerte sich der Schrein und er hielt ihn in seinen bebenden Händen. Im nächsten Augenblick war er schon auf dem Wege zum Walde. Drinnen zwischen den Tannen warf er sich auf die Knie, brach den Schrein mit der Dolchspitze auf und leerte die Münzen in seinen verschlissenen Lederbeutel. Erst als er ihn zugeknotet und die Schnurröse wieder über den Hals gezogen hatte, so dass er schwer und groß auf der bloßen Haut unter dem Hemd hing, überfiel es ihm blitzartig, dass das eigentlich Diebstahl war. Das Geld gehörte ja nicht ihm, sondern der Fröjarumer Kirche. Gewiss war es für die Kirche verloren. Hier im Sumpf war es wertlos. Legte er es in die Sakristei zurück, gelangte es vermutlich an den König. Da konnte er es lieber selber behalten. Die Sache der Kirche war ja längst in jedem Fall verloren. Konnten da die Gelder der Kirche besser angewendet werden, als dafür, ihrem letzten treuen Diener aus dem Ketzerland fortzuhelfen? Hatte nicht Bischof Johannes auch das Kirchensilber mitgenommen, als er nach Danzig segelte? Er stand zögernd mit dem Schrein in der Hand. Sollte er ihn zwischen die Tannen werfen? Es war ein schöner Schrein, wie eine Kirche gehämmert, mit eingeritzten Pfeilern und Gewölbebogen auf den Langseiten. Er hatte seit undenklichen Zeiten in der großen Kiste in der Fröjarumer Sakristei gestanden. Andreas hatte begonnen, der Morgendämmerung entgegenzugehen, die zwischen den Stämmen hindurchleuchtete. Den Schrein hielt er noch immer unentschlossen zwischen den Händen. Er war völlig durchschwitzt. Der schwere Lederbeutel schlug gegen seine Brust. War es nicht doch das Eigentum seiner Gemeindeglieder, das er um den Hals trug? Dummes Zeug! Was sie hier verloren, war ja doch verloren. Und sie hatten jetzt so lange keinen Zehnten zu zahlen brauchen, dass sie sich sicher schadlos gehalten hatten. Aber dennoch, hatten die Bauern den Zehnten nicht zu zahlen brauchen, war ja die Kirche nicht darum schadlos. Bestahl er nicht seine eigene Kirche? Er vermochte nicht, es ins Reine zu bringen. Er musste es wohl beichten, wenn er endlich wieder zur Beichte gehen konnte. Irgendwo weit weg im fremden Lande. Dann würde er viel zu beichten haben. Er hatte den Weg durch den Erlensumpf längs des Baches eingeschlagen, der in einem weiten Bogen südlich um das Kirchdorf herumging. Oben auf dem Gipfel des Hügels im Norden standen die schweigenden Blockhäuser zusammengedrängt. Diese und jene schwarze Öffnung klaffte in dem grauen Stammholz. Die ungleichen Giebelzierate der Dachfirste zeichneten sich zackig gegen die lichten Sommernachtswolken ab. Ein schwacher Wind führte den Geruch von Schweinekoben und Ställen und von den langen Müllablagerungsstätten mit sich, die helle Ränder an dem steilen Hang zum Bachtal hinunter bildeten. Der Priester war stehen geblieben und zog den wohlbekannten Geruch ein, der ihn an die späten Sommerabende seiner Kindheit in Askenes erinnerte. Er setzte die Wanderung fort, blieb aufs Neue unter einer schwer blühenden Eberesche stehen und blickte zum Dorf hinauf. Zum letzten Male. Nie mehr würde er die wunderbare Morgendämmerung von Nordosten her das graue Stammholz vom Giebel des Elifhofes beleuchten sehen. Nie mehr würde er das Rauschen der Espen an der Kirchhofsmauer hören und das gebieterische Profil des Glockengerüstes gegen den Nachthimmel sich abzeichnen sehen. Sein Blick verweilte bei der Kirche. Das Kreuz ganz oben auf der Giebelverkleidung war deutlich zu sehen. Dort oben an der Spitze der gesägten Windfedern reichte es weit über die Gipfel der Bäume hinaus, wie eine Hand, die gen Himmel wies. Er war bis zu dem Punkt gelangt, wo der große Weg zur Kirche hinaufführte. Jetzt musste er nach Süden abbiegen. Für immer. Er konnte nicht. Eine lange Weile stand er still, noch immer den Bronzeschrein in den Händen haltend. Dann ging er rasch über den Steg in Richtung auf das Dorf hinauf. Auf der anderen Seite des Baches tauchte er in das Weidengebüsch ein und begann, sich langsam in Richtung auf die Kirche hinaufzuarbeiten. Er vermied den offenen Platz unterhalb des Kirchhügels, der seit Jahrhunderten ausgetreten und unbewachsen war, und hielt sich im Buschwald an dessen Außenkante. So erreichte er die Kirchhofsmauer ganz an ihrem westlichen Punkt, wo sie sich direkt gegen den steilen Gipfel des Hügels lehnte. Leise schob er sich über die Mauer und nahm den Schrein wieder auf, den er auf die Steinplatten abgestellt hatte. Er stand jetzt in dem hohen Grase der Erbgrabstätte von De Caribi. An drei Stellen war der Boden unbewachsen. Die Schollen waren kürzlich umgegraben und frisch geschnitzte Holzkreuze waren in den Boden eingeschlagen. Er betrachtete sie stumm. Dorthin hatten sie also Sverker und Erik gelegt, die er im Walde bei Skruggeby hatte fallen sehen. Noch einen dritten musste der Tag die Karibi gekostet haben. Scheu blickte er sich um. Überall leuchteten im Halbdunkel neu geschnitzte Grabdenkmäler, die noch nicht von Alter und Nässe grau geworden waren. Es waren Denkmäler des sinnlosen Streites, den er über seine Heimat gebracht hatte. Er ging weiter durch das Gras. Hier war die Grabstätte von Helgetorp. Ein einziger neuer Grabhügel war zwischen den Gräsern aufgeworfen. Er blieb stehen. Dort lag also der lange Staffan. Zögernd trat er heran und nahm seinen Hut ab. Er legte ein stilles Gelöbnis ab, dass, wenn er selber je wieder würdig wäre, vor den Altar zu treten, dann würde er jeden Monat eine Messe für Staffans Seele lesen. Wenn er es gekonnt hätte, hätte er die Knie gebeugt und für ihn gebetet. Aber er konnte es nicht. Seit vielen Wochen war kein einziges Gebet über seine unreinen Lippen gegangen. Er tat wieder einen Schritt durch das Gras und fühlte den Lederbeutel schwer gegen seine Brust schlagen. Er blieb stehen und zog ihn langsam heraus, löste den Knoten und suchte zwei große Silbermünzen hervor. Die legte er unter die dichten Blätter von Frauenmantel am Fuß von Staffans Kreuz. Vielleicht würde die Witwe Marlin sie dort finden, wenn das Kraut im Herbst verwelkte. Noch einmal blickte er sich um, bevor er sich bis zur Kirchtür hinschlich. Mit dem Schrein unter dem linken Arm schob er die knarrende Tür auf, warf noch einen raschen Blick hinter sich und trat mit klopfendem Herzen ein. Im Dunkel leuchtete der goldgelbe Stern der ewigen Lampe vor dem Altar. Durch den Geruch von Schimmel und altem Holz war noch der Weihrauchduft zu spüren, der sich in Balken und Geweben festgesetzt hatte. Er reckte zwei bebende Finger zur Weihwasserschale aus. Ja, da war noch Wasser drin. Das musste der alte Klöckner Petrus sein, der noch immer das Heiligtum der Väter wartete. Er bekreuzigte sich, zum ersten Mal seit Wochen. Vor dem leuchtenden Stern sank er auf die Knie, zum ersten Male seit Monaten. Noch immer konnte er nicht beten, aber seine Seele war ein einziges großes Sehnen nach Reinigung und Vergebung, ein einziges großes Gebet, wieder zu dem Leben zurückkehren zu dürfen, von dem er jetzt um seiner Sünden willen ausgestoßen war. Er hatte den Schrein neben sich gestellt und beugte sich tief vornüber, so tief wie an einem Aschermittwoch, so dass die Stirne den Boden berührte. Noch immer fühlte er sich unwürdig zu beten, aber er fühlte sich von den Fürbitten der Heiligen umgeben. Unbeweglich lag er vornübergebeugt und spürte, wie geheimnisvolle Kräfte ihn überströmten. Die Luft, die er atmete, das Dunkel, in dem der Stern leuchtete, die große Stille, die doch von Stimmen aus der Vergangenheit und aus der jenseitigen Welt erfüllt war, alles atmete Frieden und eine stille, heiligende Kraft. Hier war sein Herz zu Hause, auch wenn er ausgestoßen war. Langsam und tastend begann er, Gebete zu St. Anna, St. Barbara und St. Martin zu stammeln. Das waren die ersten, an die er sich zu wenden wagte. Sie waren Menschen, wie er selber gewesen. Vielleicht würden die ihn verstehen. Dann wagte er, ein kurzes Gebet auch zur Mutter Gottes zu beten, noch immer ohne die Stirne vom Boden zu heben. Er bat um die Gnade, Buße tun und so lange leben zu dürfen, bis er seine Missetaten sühnen könnte. Dann atmete er tief und begann tonlos, den 51. Psalm zu rezitieren. Miserere mei, Deus secundum magnam misericordiam tuam. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Nie zuvor waren die Worte so bis zum Rand von Inhalt erfüllt gewesen. Er betete langsam den ganzen Psalm zu Ende und fuhr dann mit dem 6., dem 31., dem 37. und all den anderen Bußpsalmen fort. Erst nachdem er sie alle 7 zu Ende gebetet hatte, hob er seine Stirne hoch und blickte zur ewigen Lampe auf, die zeigte, dass das Sakrament noch im Altar verwahrt wurde, seitdem er die letzte Messe hier im Winter gefeiert hatte und dass Christus noch leibhaftig in seinem Heiligtum zugegen war. Seine Augen, die sich jetzt an das Halbdunkel gewöhnt hatten, konnten deutlich die goldenen Gestalten auf dem Altarschrein hinter dem schwarzen Gitter der Chorschranke unterscheiden. Zögernd erhob er sich und trat an die Chorschranke. Hier musste er stehen bleiben. Es war vielleicht übel genug, dass er, ein schmutziger und unreiner Büßer, sich so weit vorgewagt hatte. Still setzte er den Schrein vor der Chortür nieder, betrachtete dann mit sehnsuchtsvollen Augen den Altar, den er nie mehr würde küssen dürfen, und die dunkel schimmernden Gestalten von St. Anna, der Mutter Gottes, und dem kleinen singenden Engel, den er nie mehr im strahlenden Lichtschein würde sehen dürfen. Dann warf er einen scheuen Blick auf das Jesuskind, den unergründlichen Herrscher mit dem Eisenzepter, der einst kommen würde, um über die Sünder auf Erden Gericht zu halten. Dann ging er zur Tür. Auf dem Wege berührte er leise den Seitenaltar, die Opferbüchse, das Stephansbild und die Prozessionsfahnen. Zum Schluss beugte er wieder die Knie, lange und still, stand noch eine Weile und blickte sich unten bei der Tür um und trat dann wieder auf den Kirchhof hinaus. Es war eine Kleinigkeit heller geworden. Er glitt lautlos denselben Weg zurück, den er über die Steinmauer gekommen war, und schlich sich vorsichtig den Hügel hinunter. Erst auf der anderen Seite des Steges blieb er im Gebüsch stehen. Er fühlte sich verwandelt und glücklich. Der schneidende Hunger peinigte ihn nicht länger. Er gab ihm das gleiche Gefühl von Freiheit und Gedankenklarheit, das er immer am Karfreitag gegen Abend zu empfinden pflegte, wenn er die längste Zeit gefastet hatte. Jetzt war er wieder auf dem richtigen Wege. Er war ein Büßer, der geringste in der Christenheit und doch ein Glied der Kirche. Er hätte jubeln können. Jetzt hatte er wieder einen Weg und ein Ziel vor sich. Jetzt konnte er aufs Neue beten, er konnte Buße tun, er konnte zu Gottes Ehre fasten und um seiner Seligkeit willen leiden. Er begann, den Pfad entlang zu gehen. Bevor die Sonne aufging, würde er die Gegend verlassen haben und vom Hochwald verschluckt sein. Und dann würde er ohne Rast und Ruhe weiterwandern, bis er das Meer bei Ronneby erreicht hatte. Hier war die Wegekreuzung, wo der Pfad zum Pfarrhof abzweigte. Er stand unmittelbar am Fuß des Pfarrhofhügels. Dort droben lagen die wohlbekannten niedrigen Häuser in der wunderbaren Dämmerung, die unmittelbar von Norden kam, träumend silbergrau, völlig still und doch von Balkenende zu Balkenende von Leben und vertrauten Erinnerungen erfüllt. Vor ihnen breitete sich das saftige Grün der Grasfläche aus. Hinter ihnen stand die dunkle Mauer des Tannenwaldes. Nur der graue Giebel des Haupthauses erhob sich höher als die Baumwipfel dahinter. Herr Andreas betrachtete den Giebel lange. An dessen Innenseite saß hoch oben unter dem Dach das Bücherbrett. Dort hatte er seine 3 Bücher gehabt. Ob sie vielleicht noch da waren? Das kleinste und ihm liebste war ein kleiner handgeschriebener Band mit Stundengebeten zu unserer lieben Frau gewesen. Mit Initialien in rosa, gold und lichtblau. Eine ausgesucht schöne Arbeit, die Mutter Bothild einstmals aus der Hinterlassenschaft des Herrn Bertillus in Ödesio gekauft hatte. Es war nicht größer, als dass er ihn recht gut unter seinem Rock bergen könnte. Und er enthielt eine Menge lieblicher Gebete. Er stand einen Augenblick zögernd am Wegkreuz. Dann bog er entschlossen zum Pfarrhof hinauf ab. Mit langen, schleichenden Schritten kreuzte er das offene Feld und kam zwischen die Wacholder und Haselbüsche auf der anderen Seite. In einem weiten Bogen umging er einen Teil des Vierecks der Hofgebäude und näherte sich der Rückseite des Haupthauses. Das letzte Stück kroch er auf den Knien. Von der letzten Gruppe von Steinblöcken und Wacholdern aus musterte er prüfend seine einstige Nebenpfarre. Die niedrige Tür an der Rückseite der Hinterstube stand halb offen. Im Grase schimmerten einige hinausgeworfene Hühnerfedern und Fischgräten. Also war das Haus bewohnt. Herr Andreas fühlte nach, ob der Dolch locker in der Scheide saß, und schlich sich bis zur Tür vor. Gerade als er hineinschauen wollte, blieb er plötzlich stehen und drückte sich platt gegen die Balkenwand. Es hatte hinten vom Stall auf der anderen Seite des Hofes her getrönt. Das musste ein Pferd gewesen sein, das gegen die lockeren Fußbodenplanken schlug. Ein Pferd? Bedeutete das geradezu, dass im Frejeruma Pfarrhof Burglager war? Er stand lange gegen die Balkenwand gedrückt und lauschte. Nichts war zu hören, außer vielleicht schweren Atemzügen von innen aus dem Haupthaus. Jetzt schob er sich näher an die halboffene Tür heran und schaute vorsichtig hinein. Im Dunkel drinnen schimmerten einige schmutzige Kissen in einer Ecke. Auf dem Boden lagen ein zerschlagenes Holzgebinde, einige Kleidungsstücke und ein Eisenhut. Es roch nach saurem Bier und Erbrochenem. Ohne Zweifel war im Hof Burglager. Er zögerte einen Augenblick. Aber wenn sie ihren Rausch ausschliefen, konnte es nicht gefährlich sein, hineinzuschauen. Lautlos trat er auf die Türschwelle, setzte vorsichtig die weichen, verschlissenen Schuhe auf Diele hinter Diele und kam bis zur Türe der großen Stube. Auch die war offen. In der Türöffnung blieb er lange unbeweglich stehen. Ach so, das also war der Freierumer Pfarrhof. In der Ecke hinten beim Bettschrank, wo er seinen Bettplatz gehabt hatte, lagen seine besten Daunenpolster übereinander geworfen, beschmutzt und von Erbrochenem befleckt. Der Tisch war angefüllt mit umgeschlagenen Krügen, einem zerbröckelten Käse, Fleischresten und Holzgeschirr. Ein Messer, das in die Tischplatte hineingestochen war, reckte seinen geschnitzten Griff hoch über die Zerstörung. Das Bier war in dunklen Fluten über den Boden gegossen, in denen Brotkanten schwammen. Dazwischen lagen Scherben von zertrümmerten Tongefäßen, zusammengeknüllte Papierblätter und Kleidungsstücke. Auch Frauenkleider. Auf der Wandbank lag ein halbnackter Kerl, bäuchlings, den Kopf in den verschränkten Armen verborgen. Im Eckbett schimmerten wenigstens zwei Gestalten hinter den zerlumpten Vorhängen. Der ganze Raum war von einem widerlichen Geruch von Bier, Schweiß, Erbrochenen und Brunst erfüllt. Von seinem Räuberleben her kannte Herr Andreas ihn gut. Einstmals hatte er seine Nasenlöcher mit einer wilden und rohen Lust gekitzelt. Jetzt wurde ihm übel davon. Seine Augen hatten sich hinten auf den Giebel gerichtet. Er versuchte lange vergebens, das Dunkel zu durchdringen. Aber dann gewöhnten sich die Augen an das Halbdunkel. Oder war es das Tageslicht, das klarer durch das Dachfenster hindurchzusickern begann? Er sah deutlich den hellen Rand des Bordes gegen die rußschwarze Wand. Aber darüber war die Wand ebenso dunkel. Das Bord war leer. Er fühlte sich beinahe erleichtert. Hätte das Gebetbuch dort hinten gestanden, hätte er keinen Frieden gehabt, es sei denn, er hätte es sich geholt. Er fühlte immer einen wunderlichen Zwang, das zu tun, was er eigentlich nicht zu tun wagte. Das hatte ihm oft den Ruf des Mutes unter den rauen Waldburschen verschafft. Aber er wusste selber am besten, wie er immer innerlich vor Furcht bebte. Auch jetzt fühlte er, wie seine Knie unsicher zu werden begann. Es war hohe Zeit, dass er hinauskam. Lautlos schritt er zurück durch die Hinterstube, setzte wieder den Fuß auf die Türschwelle und tat einen langen Schritt hinaus in die Freiheit. Im gleichen Augenblick hatte er das Gefühl, dass etwas von hinten gesaust kam, um sich über ihn zu werfen. Eine Stange wurde zwischen seine Beine gesteckt, er fühlte einen gewaltsamen Schlag gegen die Fußfessel, stolperte und fiel vornüber. Bevor er den Boden erreicht hatte, war das Unbekannte über ihm. Es warf sich mit gewaltiger Kraft über seinen Körper. Es stieß einen triumphierenden Raubtierschrei aus, es wand seine Arme auf dem Rücken zusammen, so dass sie in den Schultergelenken losgerissen zu werden schienen. Dann presste ein breites Knie von hinten seinen Brustkorb zusammen, so dass er den Atem verlor und eine keuchende und grobe Stimme erklang, die schrie und abermals schrie. Drinnen auf dem Hof antwortete ein raues, menschliches Echo, schwere Schritte trampelten durch das Gras und bevor er den Kopf vom Boden heben konnte, waren seine Arme auf dem Rücken mit derben Lederriemen festgeschnürt. Endlich stand er wieder auf seinen Füßen, am ganzen Körper bebend, und starrte in bärtige Gesichter mit rot geränderten Augen. Sie rissen einander das Wort aus dem Munde.
»Du Satanslandstreicher, ich sah schon, wie du über die Wiese schlichest. Dann passte ich dich am Hühnerloch ab. Und der Hühnerdieb ging in die Falle. Was gedachtest du zu stehlen, Michel?« Bist du auf nächtlichen Pfaden unterwegs, du Schürzenjäger? Da hättest du wohl wenigstens deine besten Hosen anziehen können.
Einer von ihnen steckte den Lanzenschaft in den größten Riss und stieß gegen das bloße Bein in der Kniekehle, so daß er hintenüber taumelte. Grobe Fäuste fingen ihn auf und stießen ihn vorwärts. Die ganze Gesellschaft ging um die Außenseiten des Gehöftes herum und kam durch die Einfahrt auf den Hofplatz. Einige andere, halb bekleidete Kerle taumelten aus Stall und Scheune heraus. Einer ging in das Haupthaus. »Um den Hauptmann zu wecken«, sagte er. Der Lärm hatte sich etwas beruhigt, als schließlich der Hauptmann herauskam. Es war ein junger Mann mit lichtblonden, dünnen Bart, das Fleisch ein wenig schlapp und aufgedunsen und mit blauen Ringen unter den Augen. Herr Andreas starrte ihn an. Das Gesicht hatte er schon früher gesehen, bloß etwas jünger und weicher. Er entsann sich eines wunderbaren, warmen Herbsttages mit Sonnenglast über dem See. Er hörte den Klang von klapperndem Rüstzeug auf dem Hofplatz zu Askanes. Das war Herr Tönjes auf Sponga. Er war im vergangenen Jahr zum Mann gereift. Sein Gesicht war selbstbewusst und weltgewandt und ließ ahnen, dass er zu denen gehören würde, die frühzeitig von Wohlleben und Biergelagen dick wurden. Herr Tönjes nahm den Bericht entgegen und musterte gleichgültig den Gefangenen. »Visitiert den Dieb«, sagte er kurz. Eine grobe Hand riss den Bauernrock auf und tastete unter das Hemd. Mit einem bedeutungsvollen Grunzen langte der Kerl den schweren Geldbeutel hervor, schnitt den Halsriemen ab und überreichte den Beutel Herrn Tönjes. Dieser löste den Knoten, wühlte darin und starrte den Gefangenen erstaunt an.
»Wo hast du das hier gestohlen?«
Der Priester schwieg. Herr Tönjes blickte ihn wieder mit einer gelangweilten Miene an.
»Willst du unbedingt gefoltert werden, ehe wir dich hängen?«
Der Priester schwieg. Es glimmte auf in Herrn Tönjes müdem Blick.
»Verrenkt ihm die Beine«, sagte er kurz.
Mit gewohnter Hand schlugen die Knechte den Gefangenen um und holten ein paar Brettstücke. Sie fingen an, die Schuhe zu lösen.
»Nun, willst du bekennen, du Spitzbube?«
Der Gefangene schien beinahe betäubt zu sein. Undeutlich murmelte er.
»Ich bin kein Dieb.«
Herr Tönjes blickte ihn verächtlich an. Aber plötzlich beugte er sich vor, packte ihn hart am Bart und drehte das Gesicht besser gegen die grauende Dämmerung der Sommernacht. Langsam drehte er das Gesicht zur Seite, noch immer mit einem harten Griff um das Kinn, und untersuchte die Spuren der Tonsur auf dem Schädel. Dann ließ er den Bart wieder los und richtete sich auf.
»Stellt ihn wieder auf die Füße, Männer! Das war der feinste Fang, den ihr je gemacht habt!«
Er verbeugte sich spöttisch vor dem Gefangenen.
»Willkommen, willkommen, würdiger Herr! Aber wie geschieht mir, dass meiner Seele Sehnsucht so bald zu mir kommt? Euch sollten wir suchen im tiefen Walde, von Ness bis nach Prohult hin und weiter bis an der Welt enden. Kein Besuch konnte uns willkommener sein.«
Er wurde wieder straff und kurz.
»Und nun heraus mit der Wahrheit. Wem gehört das Geld hier?«
Er hielt den Beutel hoch. Im Auge des Gefangenen klimmte etwas Trotziges auf.
»Der frühe Rumer Kirche und nimmer euch!«
Herr Tönjes pfiff einen langen, erstaunten und bedeutungsvollen Pfiff. Dann wandte er sich zu den Knechten.
»Schlagt ihn in Eisen und sperrt ihn in den Keller. 4 Mann halten Wacht und stehen mit ihrem Leben dafür ein, dass er nicht entkommt. Und dann stellen wir doppelte Posten um den Hof. Pjelbo Sven sattelt sein Pferd. Er soll in einer halben Stunde als Briefbote zu Herrn Mons auf Pro reiten.«
Die unförmigen Schlösser rasselten, als die Ketten hervorgeholt wurden. Die Kloben wurden zusammengeschlossen mit Ketten von Fußfessel zu Fußfessel und Handgelenk zu Handgelenk. Stolpernd und mit gesenktem Kopf wurde der Priester abgeführt. Die kurze Eisenkette hinderte ihn, auszuschreiten, und er strauchelte ständig. Es war jetzt volle Morgendämmerung. Alles lag von einer warmen, gelben Tageshelle aus Nordosten übergossen. Der Keller lag am oberen Ende des Hofplatzes. Das Torfdach war schadhaft und die Tür hing schief. Die Knechte öffneten und stießen den Gefangenen von hinten in das dunkle Loch. Wieder strauchelte er und fiel vornüber. Die Tür fiel zu und ein Hängeschloss wurde vorgelegt.